Servus zu einer Stunde Talk und Frage an meinen Gast Nikolai Sommer. Was ist Ihre Lieblingszeit für den Sport? Eher der Winter oder eher der Sommer?
Grundsätzlich ist meine Lieblingszeit eher der Sommer, weil es da einfach bei schönem Wetter, ich glaube, da hat jeder einfach mehr Bock, Sport zu machen.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Nico Sommer, vom Skiprofi zum Tischtennismeister.
Ja, servus Nico Sommer, freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.
Servus, hi. Gerne per Du, gell, also.
Ja, von mir aus gerne. Im Sport, glaube ich, ist es sowieso so. Wer sitzt sich da?
Na, also niemand. Also ich kenne Korn, ich glaube, die höchsten Ämter werden auch per Du gesprochen. Deswegen ist das im Sport, glaube ich, alltäglich, dass man immer per Du ist.
Also hast du schon mal jemanden kennengelernt, einen prominenten Menschen, den du dann zum Du gezwungen hast?
Tatsächlich, ja. Theo Weigel habe ich letztens zum Du gezwungen, weil der hat ständig Sie gesagt. Und dann habe ich gesagt, machen Sie Sport? Und so, ja, ich bewege mich schon noch, so in seinen jungen 85 Jahren. Und dann habe ich gesagt, ja, im Sport duzt man sich. Und er so, ah, okay. Ja, das hatte ich jetzt so auch noch nicht. Und deswegen habe ich den auch per Du gezwungen.
Theo, genau. Du bist angereist aus Kirch an Schöring. Dein Heimatort liegt also sozusagen am Fuße der Berge hinter Traunstein am Waginger See, so grob gesprochen. Und mit was bist du angereist heute?
Ich bin heute mit dem Auto einfach angereist. Ich habe selber ein umgebautes Auto.
Mit Handgas.
Genau, es ist mit Handgasumbau, das Automatikauto und damit cruise ich aktuell so durch ganz Deutschland immer wieder.
Ja, und du machst ganz schön viele Kilometer, das summiert sich, glaube ich, bei dir. Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Kilometer sind das im Jahr?
Also grundsätzlich, letztes Jahr waren es bei mir, glaube ich, so um die 50.000 Kilometer im Jahr, weil einfach meine ganzen Trainingsstätten in ganz Deutschland verteilt sind und ich ja zu Turnieren mit dem Auto fahre. Und dann summiert sich das halt alles leider, was ich auch gesehen.
Also du bist Leistungssportler, spielst einerseits Tischtennis und zwar nicht nur für einen, sondern gleich mal für zwei Vereine. Für wen?
Also aktuell spiele ich für den RSV Bayreuth und den TTC Ruhm in der Nähe von Innsbruck. TTC Ruhm ist quasi für die Nichtbehindertenliga, das ganze Mal Steher-Tischtennis. Und der RSV Bayreuth, der ist aktuell in der ersten Rollstuhl-Tischtennis-Bundesliga und da spiele ich halt gegen andere Rollstuhlfahrer.
Dann bist du außerdem noch Monoskifahrer?
Genau, ich bin aktuell noch Monoskifahrer. Ich muss ehrlicherweise zugeben, die Karriere läuft aktuell gerade so ein bisschen aus, einfach weil die Zeit nicht mehr so da ist und ich ehrlich sagen mal, mir macht Tischtennis einfach so viel Spaß aktuell. Deswegen ist das so mein Hauptsport.
Dann bist du noch Student oder Studierend?
Genau, ich studiere aktuell in Innsbruck Sportmanagement, bin jetzt im 6. Semester und das lässt sich halt einfach gut mit dem Sport kombinieren und macht halt auch mega viel Spaß, wenn du im Studium noch mehr für deinen Sport lernen kannst.
Und auch noch Werkstudent, wo ist das dann, um es noch vielleicht zu komplizieren, in Bregenz oder keine Ahnung, oder in Stuttgart?
Ja, das ist in Elz ist das, also es ist Hessen, da bin ich bei Wellspect, das ist ein Katheterhersteller, das ist auch mein Sponsor und ich war da immer wieder bei Firmen-Events dabei und die haben das ganz cool gefunden, was ich so mache, wie ich ja mit dem ganzen Thema umgehe und dann haben sie gesagt, ob ich nicht Lust hätte, da Werkstudent zu machen.
Also ich fasse mal zusammen, du pendelst praktisch zwischen Hessen, zwischen Innsbruck, Salzburg, Bayreuth, dann zwischen noch Trainingslager in Wassertrüdingen am Hesselwerk und was ist in Düsseldorf?
Das ist das Deutsche Tischtenniszentrum. Also da finden immer unsere Nazio-Lehrgänge statt und da bin ich eigentlich monatlich mindestens einmal.
So, jetzt wissen wir auch, wie die vielen Kilometer zustande kommen. Wie sahen denn die letzten Tage und Wochen aus? Was gab es für Highlights?
Also die letzten Tage und Wochen waren sehr viele internationale Turniere. Das ist meine erste Saison, wo ich auf der Weltbühne wirklich präsent bin. Da reden wir von Turnieren in Slowenien, Tschechien, Montenegro. Die liefen alle echt gut für mich. Also man muss sagen, das sieht man oft an den Ergebnissen nicht. Aber das sind einfach so Lehrturniere, wo du wirklich hinfährst und teilweise schon weißt, okay, die sind einfach besser aktuell noch. Aber das gehört zum Erfahrungssammeln dazu.
Betonung auf noch.
Noch, genau, so ist es. Und natürlich ein sehr, sehr großes Highlight für mich war vor kurzem die Deutsche Meisterschaft, wo es darum ging, meinen Titel vom letzten Jahr im Einzel zu verteidigen. Und ich zugeben muss, ich war schon ein bisschen nervös. Und dann lief es aber einfach viel besser, wie ich dachte. Und zwar im Triple. Ich habe Gold in Einzel, Mixed und normalem Doppel gewonnen. Und ja, bin immer noch mega geflasht einfach.
Also quasi dreifach Champion.
Genau, also ich habe alle drei Wettbewerbe gewonnen. Ich hatte im Mixed einfach eine sehr gute Partnerin, die mich da wahnsinnig unterstützt hat. Im Doppel haben wir ein bisschen Glück gehabt, aber ich sage immer, Glück muss man sich halt einfach auch verdienen.
Ist so an der Tischkante, ist also abge... der Ball.
Nee, aber die anderen haben 6 Matchbälle gehabt.
Oh, wow.
Also die hätten es schon zumachen können, aber man muss auch sagen, wir haben diese 6 Matchbälle haben wir abgewehrt und die anderen nicht einfach nur irgendwelche dummen Fehler gemacht. Und im Einzel lief es eigentlich am Anfang gar nicht so gut, da habe ich gleich mal ein Spiel verloren, was ich eigentlich nicht verlieren darf. Und danach war ich aber so ein bisschen sauer und habe dann einfach alles gewonnen und Halbfinale, Finale 3-0. Klar, der Sieger gewinnt und naja, das hat einfach Spaß gemacht und gut funktioniert.
Also Hauptsache, da tut sich was, es ist Bewegung drin, ein Ball rollt, du rollst, du bist mit dem Auto unterwegs. Ist Bewegung so ein Lebenselixier von dir?
Ja, also generell Bewegung, Sport, das ist immer so meine Antwort auf alles. Meine Eltern nerven ja immer ständig, wenn die irgendwelche Wehwehchen haben oder Kopfschmerzen. So, ja, du musst halt einmal wieder Sport machen. So, das ist immer so mein Ding. Auch wenn es mir mal psychisch nicht gut gegangen ist, war immer so Bewegung und Sport mein Anker, der mich so ein bisschen festgehalten hat, der was mir einfach weitergeholfen hat.
Hier ist 1:1 unser Talk auf Bayern 2, heute mit Achim Bogdan und meinem Gast Nico Sommer. Nach einem Unfall als Skiprofi im Training sitzt er im Rollstuhl. Danach ging eine zweite Karriere los. Inzwischen ist er deutscher und österreichischer Meister im Tischtennis und wie wir gerade gehört haben, sogar ganz aktuell dreifacher deutscher Meister. Und deswegen reisen wir jetzt auch mal in diese Welt des Tischtennis. Viele Leute haben ja im Keller oder im Garten noch so eine alte, vermooste Kettler-Tischtennisplatte. Hatten deine Eltern auch noch eine rumstehen?
Also wir hatten tatsächlich auch immer einen Tischtennistisch rumstehen. Einfach genauso ein Kettler-Ding, wie du gesagt hast. Und das haben wir einfach immer nur so zur Gaudi hergenommen. Also wirklich einfachstes Tischtennis mit der Mama. Als teilweise haben wir da auch gelernt zusammen. Da habe ich mal irgend so einen Zettel auf den Tischtennistisch draufgeklebt und da habe damit Vokabeln gelernt.
Also da stand da irgendwas auf Lateinisch oder so?
Genau so war es. Also wirklich, da standen einfach Vokabeln drauf und ich soll zwischen dem Ball wechseln, hat sie mich einfach was gefragt und ich musste während ich einen Ball schlag noch so irgendwie so runtergucken, hey, was heißt denn das? Und so habe ich es mir irgendwie merken können.
Also so eine Art Latein-Biathlon.
So ungefähr, ja.
Also deswegen würde ich sagen, es gibt sicher viele Menschen, die Tischtennis so latent in sich tragen. Also gespielt hat es ja dann irgendwie gefühlt dann doch schon mal jeder. Wie geht's dir, wenn du jetzt mit Leuten ins Gespräch kommst über Tischtennis? Was hörst du da für Tischtennis-Geschichten, Ping-Pong-Geschichten?
Also grundsätzlich helfe ganz viel verschiedenste Sachen. Also ich muss grundsätzlich sagen, ich kenne eigentlich keinen, der Tischtennis nicht mag, dem es keinen Spaß macht, weil es einfach einfacher Sport ist und glaube, jeder konnte es auch ganz gut spielen. Ein paar negative Geschichten sind dann oft so. Und zwar, wie du vorher schon gesagt hast, Tischtennis wird immer mal wieder ein bisschen unterschätzt. Und dann kommen immer mal wieder Kumpels zu mir her, sagen, hey du, ich kann auch ganz gut Tischtennis spielen. Lass doch mal eine Runde spielen, ich gewinne sicher gegen dich.
Mhm.
Und das ist halt bisher noch nie der Fall gewesen, dass dann jemand gewonnen hat. Eine bekannte Tischtennisspielerin aus Deutschland, die hat einmal einen Artikel veröffentlicht, weil es ihr als Olympiateilnehmerin auch immer nur passiert. Und sie hat dann das Beispiel genannt, es würde niemand auf diese Idee kommen, zu Michael Phelps zu gehen und sagen, hey, ich kann ganz gut schwimmen, lass mal eine Runde schwimmen. So, das darf ja keiner machen. Aber im Tischtennis ist es einfach so, das ist oft sehr unterschätzt und deswegen passieren solche Geschichten immer mal wieder.
Also jedenfalls ein weit verbreiteter Sport, möglicherweise auch ein schlafender Riese, der noch nicht in der Bedeutung richtig erkannt ist. Anderswo ist es ja anders. In Asien spielt es eine ganz andere Rolle.
Ja, Asien spielt es eine Riesenrolle und zwar, weil die einfach den Wert dieses Sports entdeckt haben. Wie gesagt vorhin, es macht, glaube ich, jedem Spaß. Es ist sehr, sehr vielseitig. Große mentale Komponente ist dabei. Und was auch viele nicht wissen, es ist, glaube ich, eine der besten Sportarten fürs Alter. Also wie oft ich jetzt auch schon gegen Ü-80-Jährige gespielt habe und teilweise auch verloren habe.
Tatsächlich.
Ganz am Anfang. Das ist total unterschätzt. Und es gibt da Studien dazu, dass das fürs Mentale, für den Kopf einfach sehr, sehr gut ist. Und dass Tischtennisspiele einfach grundsätzlich längere, schöne Jahre haben. Und deswegen ist das quasi auch in Asien so wertgeschätzt und so ein großer Sport.
Erstaunlich. Man denkt oft, das hat irgendwie mit Fischkonsum zum Beispiel in Japan zu tun. Möglicherweise ist es Ping-Pong, was der Schlüssel ist zum hohen Alter in Japan. Wer weiß.
Ja.
Zumal ja irgendwie Tischtennisplatten ja oft auch in vielen Parkanlagen rumstehen. Also die Ausrede gibt es auch nicht, man könnte nicht spielen. Unterschied zum Tennis, was die Bedeutung angeht. Also alleine auch Vermarktung und Popularität. Jetzt gerade war das große Finale zwischen Alcaraz und Sinner. Hast du vielleicht auch geschaut, hast 5,5 Stunden?
Natürlich habe ich es geschaut. Geiles Match. Es war einfach nur French geil zum
Open,
Zuschauen.
Längste Finale aller Zeiten bei den French Open. Also was ist der Grund, was glaubst du, warum Tennis so groß ist und Tischtennis dann doch eher so klein in der Wahrnehmung?
Also meiner Meinung nach liegt es daran, dass einfach, man muss verstehen, worum geht es bei den einzelnen Sportarten. Beim Tennis geht es sehr viel um Geschwindigkeit. So der Ball, okay, Hauptsache der Aufschlag hat über 200 km/h.
Das bin ich.
Genau. Und beim Tischtennis geht es ein bisschen weniger um Geschwindigkeit auch, aber da geht es sehr viel um Spin. Wie schnell dreht sich der Ball überhaupt? Gibt es beim Tennis auch Topspin, Backspin und so weiter, aber niemals in dieser Geschwindigkeit, wie es beim Tischtennis ist. Und diesen Spin, den siehst du halt nicht. Du siehst halt nur, wie der Ball zum Beispiel ganz langsam rüberfliegt. Aber dass sich der Ball teilweise bis zu 180 Mal pro Sekunde dreht, das sehen halt Laien nicht. Und deswegen ist es einfach ein bisschen ein schwierigerer Sport, da zuzuschauen, wie jetzt beim Tennis zum Beispiel.
Und es hat aber auch, so wie Tennis, glaube ich, mit Psychologie zu tun. Wenn du vorher beschreibst, bei der deutschen Meisterschaft, die anderen hatten 6 Matchbälle. Also genau dieser Moment, dass du eigentlich schon so nah dran bist, eigentlich den anderen schon in die Knie gezwungen hast und trotzdem kannst kippen. Wie würdest du quasi die Psychologie des Tischtennis erklären?
Da würde ich einfach grundsätzlich sagen, dass Stabilität wahnsinnig wichtig ist. Dass du wirklich sagst, okay, ich spiele jetzt jeden Punkt, gehe ich eigentlich mit der gleichen Mentalität rein. Klar, ich bin auch ein emotionaler Spieler, sage ich mal. Also ich liebe auch dieses Emotionale, damit reinzubringen. Aber unsere Trainer sagen oft wirklich Punkt für Punkt. Relativ egal, wie es gerade steht. Du musst Punkt für Punkt denken. Und nur weil du jetzt gerade 10-2 vorne bist und nur noch einen Punkt für einen Satz brauchst, spiel das weiter. Du brauchst dann nicht aus welchen Gründen immer voll durchziehen oder irgendeinen geilen Ball probieren, den du sonst nie spielen würdest. Sondern mach einfach das, was du kannst. Arbeite Punkt für Punkt. Und das gibt mir dann auch die Stabilität als Spieler.
Jetzt gibt es einen großen, vielleicht sogar den Tischtennisspieler schlechthin, der jetzt kommendes Wochenende seinen Abschied feiern wird. Timo Boll, eine unglaubliche Figur. 44 Jahre inzwischen alt, hat, glaube ich, 20 Weltmeisterschaften gespielt, 29 Jahre schon in der Bundesliga. Erzähl mal bitte über Timo Boll und auch die Bedeutung jetzt auch für dich als Tischtennisspieler.
Ja, also Timo Boll ist natürlich eine Ikone des Sports und nicht nur unseres Sports, sondern, glaube ich, generell des Sports. Und zwar nicht nur, was für Leistungen der gebracht hat, die überragend waren. Aber da gibt es, glaube ich, einige mehr, die genau die gleichen Leistungen gehabt haben. Aber er ist einfach als Person, wie er ist, für diesen Sport in Deutschland, in Europa, so wichtig gewesen. Der hat uns so viel gegeben, so viel, dass wir vorankommen sind, der komplette Sport. Und ich muss aus persönlicher Sicht sagen, ich kenne Timo mittlerweile. Er ist einfach ein Wahnsinnstyp. Er ist so nett, er sitzt sich immer zu uns dazu beim Essen, im Essenssaal. Er redet ganz normal mit uns über irgendwelche normalen Sachen. Einer seiner besten Freunde ist auch ein Paratischtennisspieler im Rollstuhl. Das ist dem alles scheißegal. Und der hat einfach Freude am Leben, der hat Freude an dem Sport. Und ich hoffe, dass er nach seiner aktiven Karriere nur irgendwie dem Sport erhalten bleibt.
Und jetzt sag uns noch über diese Tischtenniswelt untereinander, die Spielerinnen und Spieler. Wie würdest du diese Gemeinschaft beschreiben?
Ich würde die Tischtennisgemeinde schon noch so ein bisschen als Einzelsportler ein bisschen bezeichnen. Aus verschiedensten Gründen. Es sind sehr eigene Charaktere, so aus meiner Erfahrung jetzt. Das ist ja einerseits wahnsinnig gut, weil du halt wirklich Leute hast, die sehr professionell arbeiten, sehr auf ihre Leistungen konzentriert sind. Andererseits ist dann oft halt auch ein bisschen zwischenmenschlich eher das Problem. Da muss ich jetzt sagen, da habe ich im Wintersport ein bisschen bessere Erfahrungen gemacht, was das Thema Klima innerhalb eines Teams angeht und so weiter. Aber na,
du kannst ja den Skispirit da reinbringen in diese Gesellschaft. Da.
Ja, also es ist tatsächlich auch so ein bisschen was ich mir also hinter die Fahne geschrieben habe. So, ich habe früher beim Skisport oder bei anderen Sportarten meinen Mund oft nicht aufgemacht, wenn ich Sachen nicht okay gefunden habe, auch innerhalb eines Teams. Und das habe ich mir einfach hinter die Fahne geschrieben, dass ich das jetzt in Zukunft machen will. Und aktuell mache ich das auch. Glaube ich ganz gut und habe jetzt bisher gutes Feedback darüber gekriegt und deswegen ist das schon so ein bisschen Plan von mir, da den Wintersport-Spirit da mit reinzubringen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Nico Sommer, deutscher Paratischtennismeister.
Ja, noch ein kleiner Nachtrag. Was ist der Unterschied zwischen Tischtennis und Pingpong? Ich wurde schon gerade ein bisschen gerügt. Also was macht den großen Unterschied aus?
Also Tischtennis ist wirklich unser Sport, so den, was wir machen. Und Pingpong ist eher so, das machst du im Schwimmbad mit ein paar Kumpels. Und Pingpong ist, soweit ich jetzt aber offiziell glaube ich, wirklich, dass der Ball immer auch wieder auf deiner Seite am Tisch aufkommen muss, bevor du ihn überspielst.
So, jetzt kommen wir mal zu deinen Wurzeln. Geboren wann und wo?
Geboren am 14. Oktober 2000 in Salzburg.
Und warum Salzburg?
Weil Salzburg von meinem Heimatort Kirchschöring nur eine Viertelstunde weg ist.
Also war das nächste Krankenhaus, wenn man so will.
Genau, es war einfach das nächste Krankenhaus. Es hat auch schnell gemessen, weil meine Mom hat eine Schwangerschaftsvergiftung gehabt.
Oh.
Deswegen, also ich bin da 6 Wochen zu früh gekommen, deswegen hat es schnell gemessen.
Also fürs Schnelle warst du schon immer zuständig?
Kann man so sagen. Ja, irgendwie schon, ja.
So, womit haben denn deine frühen Kindheitserinnerungen zu tun?
Meine frühen Kindheitserinnerungen haben eigentlich immer was mit Sport zu tun. Ich habe da so meine prägendsten Gedanken, Erinnerungen, Ereignisse gehabt, einfach sowohl negativ, wenn man irgendein wichtiges Spiel verloren hat und man vielleicht auch selber schuld war in Mannschaftssport, Fußball und so weiter. Also die schönsten Erinnerungen habe ich da irgendwie immer gehabt.
Also was hast du alles gemacht?
Also gefühlt wäre es jetzt einfacher
zu sagen, welche Sportart nicht.
Genau, weil ich habe einfach natürlich die Klassiker, Fußball, Tennis, dann Skifahren, habe ich alles schon mal gemacht. Und ich hatte dann auch so eine Phase so zwischen 8 und 12 Jahren, da wollte ich Sportarten ausprobieren und wirklich so lange machen, bis ich irgendwo eine Goldmedaille geholt habe. Egal, ob das jetzt bei einer Vereinsmeisterschaft war oder eine bayerische Meisterschaft. Und ich wollte einfach eine Goldmedaille haben. Und dann habe ich verschiedenste Sachen von Reiten. Ich habe Ballett mit meinen Cousins mal gemacht, weil da meine Tante Balletttrainerin war. Ich habe wirklich alles einmal ausprobiert.
Unterwasser-Rugby.
Unterwasser-Rugby tatsächlich nicht, aber Schwimmen, Turmspringen, alles habe ich mal ausprobiert.
Und hast auch tatsächlich Medaillen gewonnen? Also bei Clubmeisterschaften und so weiter?
Genau, ich habe da immer diese Medaille gehabt. Ich habe auch Darts mal gespielt, lauter solche Sachen. Und es hat mir einfach auch Spaß gemacht, da einfach so eine Medaille dann immer mal wieder zum Gewinner. Und neue Herausforderungen, neue Sportarten, neue Leute, das war so mein Ding in der Zeit.
Würdest du sagen, dass du ein ehrgeiziger Mensch bist?
Also ich bin ein wahnsinnig ehrgeiziger Mensch.
Ehrgeiziger Mensch.
Also schon, also früher, so ein Mensch ärgere dich nicht oder so, wäre gar nicht gegangen mit mir. Also da ist das Spielfeld so oft geflogen und Tränen und Wutausbrüche, alles gehabt. Und so war es natürlich beim Sport auch. Ich wollte immer gewinnen. Ich habe das im Kindergarten auch nie verstanden, wenn meine Eltern zu mir gesagt haben, hey, lass doch mal die anderen gewinnen. Ich so, nö, warum? So, ich wollte das auch irgendwie nicht verstehen.
Aber hat das dich dann auch manchmal ein bisschen unpopulär gemacht?
Natürlich, ich war wahnsinnig unpopulär. Also ich war ein Arsch, komplett, wirklich. Also
wäre gut so für eine Autobiografie. Ich war ein Arsch, als Titel.
Ja, das ist ein guter Titel. Ich bin halt auch Einzelkind und das hast du damals natürlich einfach auch gemerkt. Es ging ja ewig lang. Für den Sport war es natürlich wahnsinnig gut, weil ich sehr auf mich bezogen war. Aber ich habe natürlich dann irgendwann gemerkt, okay, wenn du jetzt keine Freunde hast, warum hast denn du keine Freunde? Ich habe das so ein bisschen versucht zu reflektieren. Und ich würde jetzt schon sagen, dass er halbwegs gut hinkaut hat. Aber der Arsch war ich. Also das sage ich ja immer offen und ehrlich.
Und wie hat sich denn dann eigentlich rauskristallisiert, dass es eigentlich der Skisport vor allem ist? Denn da hast du ja dann wirklich Karriere gemacht, wenn man so will.
Genau, also es hat sich so herauskristallisiert, indem, dass ich einfach gut war, ein bisschen besser wie bei den anderen Sportarten, wo ich zuerst dachte, und es hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war einfach geil, bei 3000 Meter da mit 100 km/h irgendwo einen Berg runter zu krachen. Kurvenfahren waren am Anfang nicht so mein Ding, das heißt, ich bin wirklich immer nur Schuss geradeaus runtergefahren. Und ich bin da einfach dabei geblieben und irgendwie hat es dann auch geklappt. Also das hat ja am Anfang gar nicht so abgezeichnet, aber ich bin dann irgendwie immer besser geworden, immer in der nächsten Kaderreihe, ein neues Teamreihe und so will ich beim Skisport bleiben.
Und also was heißt es konkret? Bist dann also quasi in den DSV-Kader von der deutschen Skinationalmannschaft in der Junioren?
Genau, ich war grundsätzlich nur Nachwuchsfahrer. Es war meine erste Saison im Erwachsenenbereich. Das war nur der Nachwuchskader, aber ich sage mal so, ich hatte in diesem Jahr vor Ende der Saison schon Kaderkriterien für 2, 3 höhere Kader erfahren und es hat also ausgehört, dass ich dort dann auch fix reinkomme Und das wäre dann zum Beispiel auch der B-Kader gewesen.
Mhm. Das heißt, im Grunde genommen so als, weiß nicht, 14, 15, 16-Jähriger wirklich auf dem Sprung in die Skiwelten, in die großen Skiwelten.
Genau, ich war auf einem sehr guten Weg. Also bis tatsächlich 14 Jahre hat es gar nicht danach ausgeschaut. Ich hatte dann aber ein Jahr und zum Glück auch das richtige Jahr, das eine Jahr vor dem Erwachsenen, wo es wahnsinnig gut lief. Da ist auf einmal wirklich so der Scheiter umgefallen. Und ich war nur so eine Aussage vom Trainer, der war ein witziger Trainer, ich habe mich gut mit dem verstanden. Und der ist aber nach dem besten Rennen von mir, hat der am Start so durchgefunkt, so scheiße, jetzt müssen wir den nächstes Jahr einen Kader nehmen.
An genau. Dir ging kein Weg vorbei.
Genau so war es dann, ja.
Spitzname Kugelblitz.
Spitzname Kugelblitz. So als Pendant zum damaligen Abfahrer Beat Feutz hat das ein Trainer, der hat eigentlich gar nichts mit mir zum Dorkart, hat das einfach mal gesagt und das hat sich dann irgendwie durchgesetzt, weil sie irgendwie alle ganz witzig fanden und ich fand es auch ganz passend und war ich ganz stolz, diesen Spitznamen zu tragen.
Wie bist du mit dem Risiko umgegangen? Du hast ja vorher gesagt, bis zu 100 Stundenkilometer. Jeder, der mal schnell gefahren ist auf den Skiern, weiß auch, es kann aber auch schnell was schief gehen. Man muss noch nicht mal selber schuld dran sein. Da reicht eine blöde Eisstelle, ein Schlag, den man kriegt und so weiter. Die Ski sind tailliert, können auch auseinanderrutschen und so weiter. Also wie war das mit dem Risiko, das Leben mit dem Risiko beim Schnellfahren?
Ja, also grundsätzlich muss man ja sagen, du wärst ja langsam aufgebaut. Mhm. Es ist ja nicht so, dass du mit 10 Jahren dann sagst, so, jetzt fahre ich durch einen schweren Abfahrtslauf mit 140 km/h, du baust ja deine Qualitäten, dein Können ja immer weiter aus und mit diesem Können kannst du ja immer mehr Risiko gehen. Du musst es halt schon abwägen, wie wichtig ist dir das jetzt, dass du ein gewisses Risiko eingehst. Und bei mir war es halt immer so, okay, mir macht es halt einfach Spaß und deswegen war ich schon immer so, okay, wenn mir was Spaß macht, dann kann ich da vielleicht auch ein bisschen mehr Risiko gehen. Und ja, so habe ich das immer versucht einzuschätzen, bis zum 11. Mai 2017, wo ich es halt einmal falsch eingeschätzt habe.
Also du hast den Termin natürlich absolut im Kopf, 11. Mai. Das heißt, 11. Mai war schon gar kein Schnee mehr normal gelegen, das muss sich also auf dem Gletscher abgespielt haben.
Genau, das war am Kaunertaler Gletscher in Tirol.
Was ist passiert?
Also grundsätzlich war es ein ganz normaler Trainingstag, den wir wirklich 200 Mal im Jahr gehabt haben. Bin hochgefahren, haben uns aufgewärmt, dann fährst du so ein bisschen ein und da war dann eine Wellenbahn. Und unsere Trainer haben gesagt, hey, übt heute mal ein bisschen Wellenschlucken, so für Abfahrtsläufe zum Springen und so. Das bedeutet, wir sind da einfach ganz normal hingefahren und dann ab einem gewissen Punkt hat jeder quasi selber entscheiden können, gerade drauf zufahren und dann versuchen, diese Wellen gut zu schlucken. Bei der ersten Fahrt ging alles noch ganz gut und bei der zweiten Fahrt habe ich gedacht, so, jetzt probiere ich es mal und bin, glaube ich, fast 50 Meter davor schon gerade runtergefahren. Und es waren bei der ersten Welle schon, dass mir so leicht nach hinten auskommen haben, ich so perfekt in die Senke von der zweiten Welle rein bin. Und dann hat es mich richtig rauskatapultiert und in der Luft nach hinten gelegt und bin quasi in diesen Gegenhang, wo es schon wieder bergauf gegangen ist, reingesprungen. Also, und ich bin da auch liegen geblieben. Also das muss man sich vorstellen, wie wenn du mit 80, 90 km/h mit einem Steißbein voraus gegen eine Wand springst.
Ach. So, und wo enden deine Erinnerungen und wo setzen sie wieder ein?
Die enden in dem Moment, wo ich aufklatsch, dann waren sie 30 Sekunden weg. Also ich war zwar anscheinend ansprechbar, aber ich weiß nichts mehr. Und meine ersten Gedanken waren dann, so, fuck, ich spüre meine Beine nicht mehr, ich kann meine Beine nicht mehr bewegen.
Und dann?
Und dann ging die große Hektik los. Natürlich alle meine Kollegen, Trainer, alle her, Akia, die haben mir dann gleich mal ein bisschen Schmerzmittel gegeben. Also ich hatte gar nicht so große Schmerzen, aber einfach mal provisorisch, glaube ich, haben mir das gegeben. Dann haben sie einen Hubschrauber getroffen, haben sie mir da rein. Und der Hubschrauberflug war cool. Der hat Spaß gemacht, wirklich. Also der war so eine Viertelstunde, so ganz knapp über die Berge, weil wir haben sie eilig gehabt. Aber ich habe mich dort mit den Piloten so ein bisschen unterhalten, so wie einer Tag bisher heute so war und wie mein Tag bisher so war. Und weil ich echt gedacht habe, hey, ruhig bleiben, du kannst gerade eh nichts ändern. Versuche alles aufzunehmen. Und danach wurde ich quasi nach Innsbruck geflogen, kam ich aus dem Hubschrauber raus. Beste Idee, da oben ein Kopfsteinpflaster zu machen, wenn du so in der Liege über dieses Kopfsteinpflaster da gerollt wärst, war mega. Nee, und dann wurde ich in verschiedene Röhren reingepackt, wo ich einfach mal untersucht worden bin. Und dann war ich noch, hat sich der Arzt dann irgendwann über mich gebeugt und hat gesagt, Herr Sommer, es tut mir leid, das Ihnen so sagen zu müssen. Sie haben ihre Wirbelsäule gebrochen, sie sind querschnittsgelähmt und sie werden wahrscheinlich ein Leben lang im Rollstuhl sitzen. Sie haben jetzt ungefähr 4 Stunden OP vor sich, wo sie das alles wieder, zumindest die Wirbelsäule, wieder gerade machen wollen. Wollen sie noch schnell mit einem Papa telefonieren? Also, ja, klar. Das Telefonat war 2 Minuten nur heulen, zweimal sagen, ich liebe dich, und das war's. Und dann bin ich operiert worden.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Nico Sommer, vom Skiprofi zum Tischtennismeister.
Als Folge eines Unfalls oder indirekte Folge eines Unfalls, über den wir gerade gesprochen haben, ein Trainingsunfall, ein tragischer, mit Wirbelsäulenbruch, mit Rollstuhl. Übrigens für die, die später zugeschaltet haben, wir sind per Du, das macht man im Sport so, ja. Nico, genau. Ja, jetzt haben wir gerade diese schreckliche Geschichte gehört, das Telefonat mit deinem Vater, die Erkenntnis, dass sich dein Leben wirklich von einem Moment auf den anderen total auf den Kopf gestellt hat. Wie waren die ersten Tage, die ersten Nächte danach?
Also die ersten Tage und Nächte, die waren wahnsinnig schrecklich. Also die erste Nacht weiß ich nur, also ich bin nach der OP aufgewacht und ich war einfach nur mega fertig. Meine Eltern sind hergekommen, wollten natürlich wissen, wie es mir geht und so, aber ich war einfach so fertig, ich wollte einfach nur noch schlafen in dem Moment. Dann, wo ich das erste Mal so richtig wach geworden bin, da habe ich gleich relativ bald meine Eltern gefragt, ob sie mir bitte die Skischuhe ausziehen können, weil meine Beine einfach so ein bisschen gekribbelt haben, wie wenn sie halt eingeschlafen sind. Und ich dachte, ich habe einfach nur meine Skischuhe an. Und das war natürlich nicht so. Ich habe einfach gar nichts gehabt. Und die ersten Nächte waren einfach wahnsinnig schlimm, weil mir war ständig schlecht. Du konntest dich kaum bewegen. Und dir wird halt mal wirklich so klar, okay, nein, das ist jetzt kein Traum. So, das ist jetzt so. Und natürlich hat sich das auch relativ schnell rumgesprochen. Da ging es natürlich auch darum, dass ja, eine meiner größten Sorgen, okay, wie geht zum Beispiel auch meine Freundin damals damit um? So, macht jetzt direkt Schluss oder sonst was? Das sind natürlich Gedanken, was du als damals auch erst 16-Jähriger hast, die du eigentlich nie in deinem Leben so früh zumindest haben sollst. Und deswegen waren die ersten Tage wahnsinnig scheiße einfach.
Und wie haben denn die Freunde, wie hat die Freundin reagiert? Wie haben es die Eltern aufgenommen?
Also grundsätzlich, meine Eltern haben es natürlich wahnsinnig schlecht aufgenommen, weil ich als Einzelkind, ein einziger Sohn, Leistungssportler und jetzt sitzt er im Rollstuhl, die haben natürlich wahnsinnige Sorgen gehabt, wie es mir damit geht. Meine Freundin hat es ja, natürlich schockiert und alles drum und dran, aber die ist damit relativ gut umgegangen. Die hat von Anfang an gesagt, hey, du bist ja nur der gleiche Kerl, du sitzt halt jetzt im Rollstuhl und nicht, gehst halt nicht mehr, aber das hat die eigentlich relativ wenig interessiert. Und sonst, Freunde, muss ich schon sagen, gab es welche, die es sehr gut aufgenommen haben, die ja bis heute als Freunde habe und wo ich weiß, da kann ich mich ständig melden. Andere haben es ein bisschen schlechter aufgenommen, beziehungsweise weiß ich nicht, wie das bezeichnen soll, aber es war dann teilweise echt so, dass die halt dann weniger Lust gehabt haben, mit mir was zu machen, weil es halt dann vielleicht doch einmal eine Situation gibt, wo es mir Treppen hochziehen müssen oder irgendwo helfen müssen. Und da, wo ich halt dann auch an dem Punkt war, so okay, wenn euch die Zeit mit mir nicht wert ist, dann so tschüss.
Allerdings. Dann muss es ja trotzdem erstmal eine Gewöhnung geben an dieses neue Leben. Und es war ja auch sicherlich, ging das ja lange zu in Krankenhäusern. Du warst auch in Murnau im Unfallkrankenhaus, hast da auch besonderen Besuch bekommen, wenn ich richtig informiert bin.
Da bist du sehr gut informiert. Und zwar ungefähr so nach einem Monat klopft es bei mir so an der Tür. Papa und Mama kämen schon so heulend rein. Und das war so ganz komisch. Ich habe gesagt, hey, was ist denn jetzt los, gell? Und auf einmal ist dann der Felix Neureuther reingekommen, hat mich da besucht, hat mir ein paar Geschenke vorbeigebracht und...
Weil ja, er gehört hatte davon, dass ein junger Skifahrer verunglückt war.
Genau so war es. Der hat das mitgekriegt und hat gesagt, na, da morgen unbedingt vorbeischau. Natürlich war Murnau auch nicht weit vor ihm weg, aber der hat mich da besucht, das hat mir auch wahnsinnig viel Kraft gegeben. Wir haben, glaube ich, die ersten 3 Minuten auch nur geheult, sowohl er als auch ich. Und er hat mir da ein wahnsinnig großes Geschenk gemacht. Ich glaube, das war aber erst beim zweiten Besuch. Und zwar, er hat mir sein allererstes rotes Trikot, das er jemals gehabt hat, geschenkt mit einer Widmung und ein paar sehr lieben Worten und hat mir quasi auch die Freundschaft auf ewig angeboten. Und das sind wir bis heute.
Das ist natürlich auch Motivation, wenn sowas passiert, denn du hast auch den Schalter umgelegt. Wann kam der Moment, als du für dich erkannt hast oder festgestellt hast, der Trotz, der Kampfeswille siegt?
Das war tatsächlich relativ bald. Nach einer Woche lag ich so im Bett und habe mir so einfach ein paar Gedanken so alleine gemacht, so, wie geht's denn jetzt eigentlich gerade, so, was hast du für Möglichkeiten, so wie ich es halt im Sport vielleicht davor auch immer gemacht habe. Und es war für mich klar, es gibt eigentlich nur zwei Optionen. Einmal so, ich habe keinen Bock mehr auf alles, ich jammer jetzt nur noch, schieb alles auf den Unfall und habe keinen Spaß mehr am Leben. Oder ich mache es genauso wie davor. Ich mache wieder Sport, habe Spaß am Leben, treffe Freunde, mache jeden Scheiß mit und bin bis heute froh, dass ich die zweite Option gewählt habe.
Mhm. Wie hat das mit dem Sport ausgeschaut? Du hast dich ja tatsächlich wieder auch auf die Skier gewagt, beziehungsweise auf einen Ski, den Monoski, wo quasi so ein Sitz drauf montiert ist. Man hat zwei extra Skier, mit, die man an Stecken mit den Händen hält. Wann hast du für dich beschlossen, du willst es nochmal packen, wieder den Schnee anzugehen, wieder die Piste anzugehen?
Also diese Entscheidung habe ich tatsächlich mit diesem Gespräch da davor getroffen. Und ja, zwar war für mich so klar, okay, ich habe dann so ein paar Sachen nur abklären müssen, aber für mich war so klar, ich will genau ein Jahr nach meinem Unfall, will ich genau wieder auf dieser Piste stehen, wo mein Unfall war. Und zwar jetzt, wie du vorher schon gesagt hast, halt nicht mehr auf zwei Skiern, sondern halt auf einem Ski. Aber das wollte ich unbedingt schaffen und habe wahnsinnig viel dafür do. Und es war dann echt nur so ein Tag davor, meine Eltern, die waren da so nervös, weil ich wusste natürlich, wo es passiert ist, wie, was war da. Aber die waren da halt seitdem nie und waren ja selber nicht mehr auf die Ski gestanden. Und haben dann gesagt, boah, Nico, können wir das nicht auf nächstes Jahr verschieben und so. Ich so, nee, der Berg wollte einen Kampf und ich mag nach einem Jahr sagen, dass ich immer nur da stehe. Und das habe ich geschafft.
Das heißt, am 11. Mai, ein Jahr später, warst du wieder am Kaunertal oben?
Genau so war's. Und bin mega stolz und mega happy, dass ich es gemacht habe und meine Eltern im Nachhinein auch.
Und ich sehe gerade auf deinem Unterarm, da ist eine Wirbelsäule eintätowiert.
Genau, das ist ein Tattoo von meinem Röntgenbild von der kaputten Wirbelsäule, wo man einfach wirklich original den Bruch hier sieht. Einfach, dass ich Leuten sagen kann, okay, sowas gehört auch zu meinem Leben dazu. Und das ist aber nichts Negatives, das ist nichts, was ich verstecken muss. Manche Leute fragen mich dann, ja, wie ist denn das, wenn du täglich damit konfrontiert wirst? Sage ich, ja, ich muss ja täglich im Rollstuhl sitzen. Also das sind dann so Sachen. Aber ich finde das Tattoo, das finde ich einfach cool und mich freut es jedes Mal, wenn ich das Tattoo wieder sehe.
Wie blickst du denn heute auf diesen Unfall, ja, auch da, auf all das, was es mit sich gebracht hat? Wie blickst du zurück auf diesen 11. Mai damals mit 17 Jahren?
Also, wenn ich zurückblicke, ist es natürlich einer der schlimmsten Tage, die ich in meinem Leben je gehabt habe. Es ist einer der einschneidendsten, krassesten Tage, die glaube ich, jemals, oder die Person einfach durchmachen können. Aber im Nachhinein darf ich einfach gern mit meinem Ich sprechen und sagen, hey, es bringt so viel Gutes mit sich, das, was dir gerade passiert. Übersteh das einfach. So, und so ist es. Es sind im Nachhinein einfach dadurch so viele geile Freundschaften entstanden, so viele nette Sachen, die ich erleben durfte, die ich sonst nie erlebt hätte. Und ich muss natürlich auch sagen, es hat auch mich als Menschen auch wahnsinnig geprägt. So, es ist halt so, wenn halt jetzt jemand sich einen kleinen Zeh gebrochen hat, dann bin ich halt so, okay, ja, ist zwar blöd, aber es ist halt so, es gibt deutlich wichtigere Sachen. Und genauso ist es einfach. Ich habe einfach für mich persönlich gelernt, was Freundschaft bedeutet, was Familie bedeutet. Und allein für diese Kenntnis lohnen wäre vielleicht blöd, aber das sind einfach wahnsinnig positive Aspekte von so einem Unfall.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Nico Sommer. On the Road to LA 2028.
Ja, was ist das für ein Plan mit Los Angeles?
Mein größtes Ziel ist es, bei den Paralympics 2028 in Los Angeles dabei zu sein. Und da tue ich einfach die nächsten 4 Jahre alles dafür, dass ich da dabei sein werde.
Wir haben ja gehört, du hast umgeschwenkt, bist also vom Skifahren, auch vom Monoskifahren, dann umgestiegen zum Tischtennis. Was war da eigentlich die Initialzündung?
Die Initialzündung war tatsächlich der Spaß einfach. Also ich muss sagen, das war zu einer Zeit, wo es mir einfach psychisch nicht so gut ging, wo ich Verletzungen hatte, schwere Krankheiten bei meinen Eltern, Papa Krebs im Endstadium, Mutter Herzinfarkt mit künstlichem Koma. Denen geht es beiden zum Glück wieder gut, aber es war einfach eine sehr, sehr schwierige Phase für mich. Und ich hatte auch eine Zeit lang keine Lust auf Sport. Da hatte ich auf gar nichts Lust. Und es war dann tatsächlich so, dass ich mit meinen Jungs, sagen wir, immer in so einer Bar geguckt und haben da Fußball geschaut. Und da stand da ein Tischtennistisch. Und irgendwann haben wir immer so ein bisschen gespielt. Und ich habe vorher schon gesagt, dass ich es hasse zu verlieren. Und irgendwann waren die einfach besser wie ich. Und dann habe ich gesagt, es konnte jetzt nicht sein und habe ich einfach mal beim Verein angemeldet. Und das hat mir wirklich so viel Spaß gemacht und macht mir bis heute, jetzt 3,5 Jahre später, immer nur so viel Spaß, dass ich dann echt einfach diese Entscheidung getroffen habe, macht das denn? Das macht das, was dir Spaß macht.
Und es ist ja vor allem auch ein Sport, den Behinderte und Nichtbehinderte zusammen ausführen können. Das hast du ja schon erzählt, das passiert auch immer wieder. Du bist ja auch in Österreich bei einem Verein mit Gehenden.
Genau. Und es gibt nichts Schöneres, wenn mein Gegner so kommt und ich check so, ah, okay, der denkt, er gewinnt da jetzt so oder so oder hat vielleicht auch ein bisschen Mitleid. Spätestens, wenn er zwei Sätze Rückstand hat, dann hat er kein Mitleid mehr. Oder da merkt er so, okay,
hat er dein Mitleid.
Genau, dann hat er eher mein Mitleid. Und das ist eins der schönsten Gefühle, die du haben kannst.
So, jetzt sind die Paralympischen Spiele gerade vorbei. Letzten Sommer war Paris. Warst du vor Ort oder hast du es viel am Fernsehen geschaut?
Also vor Ort war ich leider nicht, aber ich habe gefühlt jede Minute Olympische und Paralympische Spiele geschaut. Weil das habe ich davor schon immer gemacht. Aber jetzt war es natürlich noch mit einem größeren Bezug, weil ich einfach sehr viele Sportler kenne, die da jetzt teilnehmen. Und es ist dann, wenn da so eine persönliche Bindung nur dazu kommt, das ist was ganz was anderes nochmal. Und die haben mich auch so entfacht nochmal, dass ich gesagt habe, es ist mir scheißegal, was alle anderen sagen. Du spielst erst seit 2,5 Jahren. Das funktioniert sowieso ein bisschen Los Angeles. Ich wollte diese alle Lüge strafen. Alle. Und aktuell sind schon sehr, sehr viele Stimmen verstummt.
Also was stellst du dir da vor? Wie sehen jetzt diese nächsten Jahre aus? Konkret, wie sieht dieser Plan mit Road to LA aus?
Mein Plan Road to LA schaut aktuell so aus, dass in diesem Jahr, das ist mein erstes Jahr, so richtig auf internationaler Bühne einfach mal Erfahrung sammeln. Einfach mal internationale Erfahrung sammeln, dass einen die Leute auch mal kennen, dass du auch dieses Prozedere von Turnieren erstmal selber kennenlernst. Und spielerisch gesehen bin ich einfach aktuell dabei, sehr viele technische Grundbausteine jetzt erstmal wieder richtig perfekt zum Lernen. Mein Trainer, der mich immer so ein bisschen betreut, der sagt immer, du kannst so Level 1 bis 10 kannst du echt gut, dann so Level 10 bis 30, 40.
Achso, das Level geht über 10 hinaus.
Ja, ja, da gibt es genügend Level. Da gibt es unendliche. Und da geht mir einfach so im Mittelteil so sehr viel ab. Und aus welchen Gründen auch immer, sagt er, so ab Level 70 kannst wieder so 20 Level. Und wir sind halt jetzt gerade dabei, so Level 20, 30, so die ganzen Sachen durchzumachen.
Dass du im Grunde genommen dann die Technik hast für alles, also irgendwie Topspin, sonst was Spin, Penholder, Shake-Hand-Griff, also es gibt verschiedene Griffe, wie man den Schläger zum Beispiel hält und so weiter. Ja, wer sind denn überhaupt die Allerbesten? Wahrscheinlich auch die Chinesen?
Also es gibt sehr, sehr gute Chinesen, generell Asiaten. Das ist jetzt noch nicht ganz so die Vorherrschaft wie jetzt im nichtbehinderten Tischtennis. Das muss man schon sagen. Also es gibt sehr viele Paralympicsieger, die aus Europa, manche aus Amerika und so weiter auch kommen. Zwei der besten sind tatsächlich bei uns Deutsche, also Valentin Baus, Tom Schmidberger. Das sind ja sehr große Vorbilder von mir. Die haben beide so geiles und so spaßiges Tischtennis. Ganz verschieden tatsächlich. Also die Stile von den zwei kannst du nicht miteinander vergleichen. Und ich habe schon immer gesagt, so mein Ziel wäre genau dieses Mittelding aus den beiden. So darauf hätte ich einfach mega Bock.
Und du hast also einen Tischtennisroboter, der dir die Bälle zuspielt?
Genau, ich habe mir im Keller, nach langen Diskussionen mit meinen Eltern, habe ich die Erlaubnis gekriegt, dass ich mir da einen Tischtennisraum einrichten darf. Und dass ich mir da einen Tischtennistisch reinstellen kann und einen Ballroboter. Einfach damit ich die Möglichkeit habe, täglich zu trainieren, täglich verschiedenste Techniken zu üben. Natürlich ersetzt es keinen richtigen Gegner oder so, aber für die Grundtechnik ist das ideal.
Das heißt also, was du da machst, ist ja mit unglaublich vielen Stunden Trainingsaufwand und wie du auch gesagt hast, Fahrten verbunden. Auch sehr viel Selbstdisziplin, aber die hast du.
Also grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ich diese Selbstdisziplin habe. Ich organisiere mich auch selber sehr gerne. Ich würde auch sagen, dass ich ein gewisses Talent auch dafür habe. Aber natürlich gibt es immer mal wieder schlechte Tage, wo du sagst, hey, boah, heute gefreut es mir jetzt nicht so. Aber dadurch habe ich dann eben den Tischtennisraum, dass wenn du in der Früh doch nicht im Training warst, Und dann fühlst du dich jetzt schlecht und dann weißt du, okay, dann musst du halt um 10:30 am Abend musst du halt doch nochmal AWG und spielen. Deswegen würde ich schon sagen, dass ich grundsätzlich eine gute Selbstdisziplin habe.
Jetzt ist es ja schön, sich Ziele zu setzen, aber man weiß ja auch aus eigener Erfahrung, manche Ziele kann man dann doch nicht erreichen. Was ist Plan B?
Grundsätzlich gibt es bei mir in erster Sicht jetzt einfach mal keinen Plan B, weil ich bisher eigentlich immer
Ziele... Also Plan B ist Plan A.
Genau. Ich habe mir bisher immer Ziele gesteckt, wo auch immer mal wieder sehr viele gesagt haben, nö, das schaffst du nicht oder nee, so schnell geht sowas nicht. Und bisher hat es aber irgendwie immer funktioniert. Und also wenn ich mir Ziele setze, dann packe ich die auch. Und ich lebe auch nach dem Motto, wenn ich sage, hey, du schaffst das, und das ist zum Beispiel jetzt in diesem Fall über 4 Jahre, dann schaffe ich das auch. Dann wird das so passieren.
Und wie kann man dir helfen bei diesem Ziel?
Mir kann man in sehr vielen Bereichen helfen. Und zwar eins der größten Bereiche ist natürlich das Finanzielle. Man denkt zwar oft, so habe ich am Anfang auch Tischtennis, kaufst du einen Schläger für 50 Euro und das war's. So ist es leider nicht. Und du musst sehr viele internationale Turniere spielen, wo jedes Turnier 1.000 bis 1.500 Euro kostet. Du hast vorher schon gesagt, ich bin Werkstudent, ich bin sonst noch Student, also ich habe jetzt nicht allzu viele Einnahmen. Und dafür habe ich eben dieses Marketingprojekt Nico Road to LA 2028 ins Leben gerufen, wo ich quasi einfach Reichweite selbst generiert habe und jetzt auf der Suche nach Sponsoren bin, die auf meinem Trikot sein wollen, die auf meinem Schläger sein wollen, die mich einfach bei diesem Weg nach Los Angeles begleiten wollen. Die sagen, die haben da Bock drauf und sie helfen mir.
Ja, das war's. Das war unser heutiger Gast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück dabei.
Danke, Joachim.
Vielen herzlichen Dank für den Besuch. Nico Sommer, Nikolai Sommer, wenn man ihn im Internet sucht, ehemaliger Skiprofi und nach einem Unfall im Rollstuhl und inzwischen sehr erfolgreicher Tischtennisspieler mit einem großen Ziel, den Paralympics in Los Angeles 2028. Vielen Dank für den Besuch.
Hey, vielen Dank. Mir hat es mega viel Spaß gemacht.
Danke. Mir auch. Unser Gespräch findet sich zum Nachhören in der WR-App und in der ARD Audiothek. Da gibt es auch unseren Podcast Die neue Norm. Da geht es um Vielfalt, Inklusion und das Leben von Menschen mit Behinderung. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt noch viel Spaß mit unserem weiteren Programm. Hier auf Bayern 2 wünscht Ihnen Ihr Achim Bogdan. Alles Gute.